Der Rest des Tages verging für Viktor wie in Trance. Wieder hieß es viel galoppieren und kämpfen und dabei die Chronologie der Handlungsabfolge missachten. Viktor hatte sich immer noch nicht so richtig daran gewöhnt. Allem Anschein nach konnte man den Film zerschneiden und hinterher das Geschehen in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen. Andere Ereignisse hingegen mussten sich überhaupt nicht erst ereignen. Er sah, wie der Künstler ein Schild malte, auf dem stand: Im Palaste des Königs eine Stunde später. Damit war eine Stunde Zeit einfach so vergangen. Selbstverständlich wusste er, dass sie nicht tatsächlich chirurgisch aus seinem Leben entfernt worden war. Etwas Ähnliches passierte ja auch in Büchern ständig, ebenso auf der Bühne. Einmal hatte er einer Truppe fahrender Schausteller zugesehen und dort war die Aufführung wie von Zauberhand von »Ein Schlachtfeld in Zort« zu »Im Wald von Ephebe am gleichen Abend« gewechselt. Und dazu hatte es nicht mehr gebraucht als das kurze Fallen eines sackleinenen Vorhangs und jede Menge Rumpeln und Fluchen dahinter, als die Kulisse umgebaut wurde. Hier jedoch lief das alles noch einmal ganz anders ab. 10 Minuten, nachdem man eine Szene gedreht hatte, drehte man eine andere Szene, die am Tag davor und ganz woanders spielte, weil Schnapper die Zelte für beide Szenen gemietet hatte und nicht mehr als nötig dafür bezahlen wollte. Man musste einfach alles andere vergessen und immer nur an jetzt denken, was Viktor nicht leicht fiel, da er ständig auf dieses seltsame Gefühl wartete. Es stellte sich nicht wieder ein. Nachdem sie eine weitere halbherzige Kampfszene abgedreht hatten, verkündete Schnapper, alles sei fertig.
»Müssen wir nicht noch das Ende drehen?« wollte Ginger wissen. »Das habt ihr doch heute Vormittag schon gedreht«, sagte Soll.
»Ach so.«
Die Dämonen wurden aus ihrem Kasten gelassen und saßen schnatternd und zwitschernd auf dem Deckelrand, ließen die kurzen Beine baumeln und reichten eine winzige Zigarette von einer Hand zur anderen weiter. Die Statisten warteten in einer langen Schlange auf ihren Lohn. Das Kamel trat den Kamelbetreuungsdirektor. Die Kurbeldreher holten die großen Filmrollen aus den Kästen und gingen davon, um in den langen Stunden der Dunkelheit irgendwo ihrem obskuren Geschäft des Schneidens und Klebens nachzugehen. Frau Kosmopilit, die verantwortliche Fundusdirektorin, sammelte alle Kostüme ein und wackelte davon. Wahrscheinlich bezog sie die Betten wieder damit. Die paar Morgen des mit struppigem Buschwerk bewachsenen Studiogeländes waren jetzt nicht mehr die rollenden Dünen der großen Neff, sondern verwandelten sich wieder in ein paar Morgen mit struppigem Buschwerk bewachsenen Studiogeländes. Viktor hatte das Gefühl, dass es ihm ebenso erging. Die Schöpfer der kinematografischen Magie verließen allein oder zu zweien das Gelände und verabredeten sich lachend und scherzend für später bei Borgel. Ginger und Viktor blieben in einem immer größer werdenden Kreis gähnender Leere zurück.
»So ist es mir damals ergangen, als der Zirkus weitergezogen ist«, sagte Ginger.
»Herr Schnapper hat gesagt, dass wir morgen gleich den nächsten Streifen drehen«, sagte Viktor. »Ich bin mir fast sicher, dass er sie sich einfach so ausdenkt. Außerdem haben wir jeder $10 verdient, abzüglich Gespodes Anteil«, fügte er gewissenhaft hinzu. Dann grinste er sie dümmlich an. »Freu dich doch«, sagte er. »Jetzt machst du doch das, was du schon immer machen wolltest.«
»Stell dich nicht so blöd an. Vor ein paar Monaten wusste ich überhaupt noch nichts von bewegten Bildern. Sowas gab's damals überhaupt noch nicht.«
Sie schlenderten ziellos in Richtung Stadt. »Was wolltest du denn stattdessen werden?« erkundigte er sich. Sie zuckte die Achseln.
»Keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich keine Melkerin sein wollte.«
Zu Hause hatte es auch Melkerinnen gegeben. Viktor versuchte, sich an sie zu erinnern.
»Ich fand immer, dass Melkerin ein interessanter Beruf ist«, sagte er vage. »Butterblumen und das alles und immer viel frische Luft.«
»Es ist kalt und nass, und wenn du fertig bist, tritt die blöde Kuh den Eimer um. Erzähl mir nichts vom Melken oder vom Schafehüten oder vom Gänsehüten. Mir hat der Bauernhof bis oben hingestanden.«
»Ach,
und mit 15 sollte ich meinen Vetter heiraten.«
»Ist das denn erlaubt?«
»Aber ja. Da, wo ich herkomme, heiraten alle ihre Vettern und Basen.«
»Warum?«
»Vermutlich, weil man sich dann keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie man den Samstagabend rumbekommt.«
»Oh.«
»Wolltest du denn nicht mal irgendetwas werden?« fragte Ginger
und legte die Verachtung, die normalerweise in einem ganzen Satz Platz gefunden hätte, in zwei kleine Buchstaben. »Eigentlich nicht«, antwortete Viktor. »Alles sieht immer nur so lange interessant aus, bis man es machen muss. Dann stellt sich heraus, dass es auch nur ein Job ist. Jede Wette, dass sogar Leute wie Conan der Barbar morgens aufstehen und sich denken, nein, nicht schon wieder den ganzen Tag lang die mit Juwelen besetzten Throne der Welt unter den Sohlen meiner Sandalen zermalmen.«
»Er zermalmt Throne unter seinen Sandalensohlen?« fragte Ginger und wunderte sich selbst, warum sie das interessierte.
»Angeblich ja.
Warum denn?«
»Frag mich was Leichteres. Wahrscheinlich deshalb, weil es eben sein Job ist.«
Ginger hob eine Handvoll Sand auf. Sie ließ ihn durch die Finger rieseln, und zurück blieben winzig kleine Muscheln.